Domradio Bibel. Erkundungen, Erklärungen, Vertonungen.
Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Domradio Bibel. Ich bin Jan-Hendrik Stehns und freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Im Zentrum unserer Sendereihe steht diesmal das Thema Ehe und Familie. Vergangenen Sonntag haben wir uns da einige Sonderformen der Ehe angeschaut und heute schauen wir uns mal an, was passiert, wenn die Ehe in die Brüche geht oder richtig vorsätzlich gebrochen wird. Und zum besseren Verstehen hilft uns dabei der Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule Köln, Dr. Gunter Fleischer. Schön, dass Sie auch wieder dabei sind.
Guten Abend, danke schön.
35% aller in einem Jahr geschlossenen Ehen werden derzeit geschieden, so berichten aktuelle Statistiken. Die durchschnittliche Dauer der geschiedenen Ehe beträgt demnach 14 Jahre und 8 Monate. Zerbrochene Ehen, das ist auch ein neuralgischer Punkt, um den seit geraumer Zeit in der katholischen Kirche gestritten wird, vor allem wenn es um den Empfang der Sakramente geht. Wenn es in den Evangelien um Scheidung oder Entlassung aus der Ehe geht, wird dabei häufig eine mosaische Vorschrift aufgegriffen. Welche ist das, Herr Dr. Fleischer?
Das ist die Vorschrift aus dem 24. Kapitel des Buches Deuteronomium, wo in den ersten 4 Versen geregelt wird, dass es prinzipiell möglich ist, dass ein Mann seine Frau aufgrund von Missfallen entlassen kann, diese dann noch einmal heiraten darf. Wenn aber auch diese zweite Ehe kaputt geht, sie nicht zu ihrem ersten Mann zurückkehren darf.
Bei Jesus ist es ja dann schließlich so, das hören wir jetzt gleich im nächsten Text, im 19. Kapitel des Matthäusevangeliums. Da wird das Ganze so ein bisschen auf Unzucht eingegrenzt. Und bevor wir diesen ersten Text hören, haben wir entsprechende Musik, nämlich von Kurt Weil. Was ist das, Herr Dr. Fleischer, was für Musik wir da gleich hören werden?
Sie haben das verbindende Stichwort schon genannt. Es geht um das Thema Unzucht. Wenn es schon auftaucht, soll es auch musikalisch zur Sprache kommen. Kurt Weil hat ein Stück geschrieben, die 7 Todsünden. Eine davon ist die Unzucht und sie wird hier in Musik und Gesang gefasst.
Dann hören wir jetzt also von Kurt Weil die 7 Todsünden, die Unzucht und unmittelbar darauf Matthäus 19. Kapitel, die Verse 3 bis 12.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit kamen Pharisäer zu Jesus, die ihm eine Falle stellen wollten und fragten, darf man seine Frau aus jedem beliebigen Grund aus der Ehe entlassen? Er antwortete, habt ihr nicht gelesen, dass der Schöpfer die Menschen am Anfang als Mann und Frau geschaffen hat und dass er gesagt hat, darum wird der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, und die zwei werden ein Fleisch sein? Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Was aber Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Da sagten sie zu ihm, wozu hat dann Mose vorgeschrieben, dass man der Frau eine Scheidungsurkunde geben muss, wenn man sich trennen will? Er antwortete, nur weil ihr so hartherzig seid, hat Mose euch erlaubt, eure Frauen aus der Ehe zu entlassen. Am Anfang war das nicht so. Ich sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, und eine andere heiratet, der begeht Ehebruch. Da sagten die Jünger zu ihm, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Jesus sagte zu ihnen, nicht alle können dieses Wort erfassen, sondern nur die, denen es gegeben ist. Denn es ist so, manche sind von Geburt an zur Ehe unfähig, manche sind von den Menschen dazu gemacht und manche haben sich selbst dazu gemacht. Um des Himmelreiches willen. Wer das erfassen kann, der erfasse es. Musik.
deutliche Worte Jesu zur Entlassung aus der Ehe im 19. Kapitel des Matthäusevangeliums. Er wirft den Pharisäern Hartherzigkeit vor. Nur deswegen habe Mose ihnen erlaubt, ihre Frauen aus der Ehe zu entlassen. Wie, Herr Dr. Fleischer, ist das denn zu verstehen?
Jesus geht ganz offensichtlich letztlich von einer gottgewollten Untrennbarkeit der Ehe aus, muss aber feststellen, dass alttestamentliche Gesetz, die Tora, letztlich damit der Wille Gottes ist es, dass es die Möglichkeit der Trennung gibt. So ist es in Deuteronomium 24, 1 bis 4 geregelt. Aber, so seine Interpretation, das Ganze hat nur mit der Hartherzigkeit der Menschen zu tun. Es ist sozusagen ein Entgegenkommen Gottes, weil es offensichtlich Gründe gibt, bei denen eine Scheidung angezeigt ist. Und das ist das große Rätsel und die große Frage, was war denn ein legitimer Grund überhaupt für die Scheidung? Was da ursprünglich im Hintergrund stand, im Gesetz des Alten Testaments, wissen wir überhaupt nicht. Es steht da nur etwas vom Missfallen.
Jesus kehrt das Ganze ja so ein bisschen um, beziehungsweise er sagt, wenn kein Fall von Unzucht vorliegt, ist es Ehebruch, wenn die Frau entlassen wird. Heißt das jetzt umgekehrt, dass es bei Unzucht kein Ehebruch ist?
Hier ist eher zu fragen, was ist denn die Unzucht überhaupt, wie sie gemeint ist im Neuen Testament. Noch einmal, in Deuteronomium heißt es, wenn die Frau missfällt. Es ist relativ sicher, dass hier nicht einfach das Aussehen gemeint ist, sondern irgendein Vergehen, das das Missfallen provoziert. Welche Art das Missfallen ist, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass zur Zeit Jesu darüber heftig im Judentum debattiert wurde. Es konnte eben ein unzüchtiges Verhalten sein. Wir klären gleich, was das ist. Es gab aber auch die Position, die sagt, es reicht schon, wenn die Ehefrau die Milch im Topf anbrennen lässt. Das reicht schon, um Missfallen auszulösen und die Scheidung einzureichen. Auf der Ebene dieser oder auf dem Hintergrund dieser Diskussion wird natürlich auch verständlich, warum Jesus sagt, das Ganze ist euch nur eurer Hartherzigkeit wegen gestattet. Denn wenn man das so ausnutzt, das Gesetz, dann ist es mit Sicherheit gegen seinen ursprünglichen Sinn verkehrt. Was ist Unzucht? Sehr wahrscheinlich, so sieht es auch die moderne Exegese im Blick auf Matthäus 19, hat das mit Unzucht wenig zu tun, wie wir sie uns vorstellen, sondern es geht um Inzucht. Das heißt, wenn der Mann im Nachhinein feststellt, dass ihm gar nicht mitgeteilt worden ist, dass die Frau mit ihm engst verwandt ist und eine der Verbote unterliegt, die er gar nicht hätte heiraten dürfen, dann darf er sie entlassen.
Die Jünger Jesu reagieren ja entsprechend und sagen, wenn das die Stellung des Mannes in der Ehe ist, dann ist es nicht gut zu heiraten. Will Jesus hier die Frau schützen vor der Willkür des Mannes? Und wie ist jetzt diese Intervention der Jünger gemeint?
In der Tat ist es so, dass hier unterschieden wird bei der Scheidung zwischen einem geschädigten Partner und einem Aktiven, der die Schädigung betreibt. Also das, was dann später in unserer Rechtsprechung genau aufgehoben worden ist. Das betont Jesus und das heißt, die schwache Position liegt in dem Fall beim Mann. Er darf nicht wieder heiraten. Über ein Wiederheiratsverbot der Frau, als der, die entlassen worden ist, und zwar zu Unrecht entlassen worden ist, erfahren wir gar nichts, sodass nahegelegt wird, es scheint, dass sie heiraten dürfte, wenn sie wollte. Damit wird also die Position des entlassenden Mannes entscheidend geschwächt. Er hat sich mit einer unbegründeten Entlassung der Frau ins Unrecht gesetzt. Und wenn er jetzt wieder heiraten würde, neu heiraten würde, trägt er sozusagen dieses Unrecht weiter in die neue Ehe. Darauf haben die Jünger dann keine Lust, wenn man so will.
Das heißt, Jesus stärkt die Position der Frau.
In diesem Fall ja.
Dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, auf das wir dann hinschauen werden, nämlich beim Ehebruch, beim aktiv Betriebenen. Und dazu hören wir gleich die spektakulärste Geschichte dazu aus dem Alten Testament. Vorher gibt es aber auch Musik, die dazu passt, nämlich von einem bekannten Komponisten und von einem, dem dieser Text zugeschrieben wird, der gleich auch in unserer Geschichte im zweiten Buch Samuel eine große Rolle spielt. Um wen geht es, Herr Dr. Fleischer?
Es geht um den vielleicht berühmtesten Ehebruch, den des David mit Bathseba. Und genau im Blick auf diese Szene ist der Psalm 51 mit der Überschrift versehen worden, ein Psalm, den David betete, nachdem ihm der Prophet Nathan vor Augen gestellt hat, was er David mit seinem Vergehen an Bathseba getan hat. Und der Psalm 51 versteht sich sozusagen als Eingeständnis und Sündenbekenntnis des David, dass er Ehebruch begangen hat. Und genau diesen Psalm hat der Komponist Gregorio Allegri in einer siebenstimmigen Motette vertont und deren ersten Satz hören wir jetzt.
Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, so heißt es im 20. Kapitel des Buches Exodus in den 10 Geboten. Doch daran hat sich schon zur Zeit des Alten Testaments nicht jeder gehalten. Prominentester Ehebrecher war kein geringerer als König David. Hören wir daher jetzt die Geschichte von ihm und Bathseba im 2. Buch Samuel, 11. Kapitel, die Verse 2 bis 17 und 26 bis 27.
Aus dem 2. Buch Samuel. Als David einmal zur Abendzeit von seinem Lager aufstand und auf dem Flachdach des Königspalastes hin und her ging, sah er von dort aus eine Frau, die badete. Die Frau war sehr schön anzusehen. David schickte jemand hin und erkundigte sich nach ihr. Man sagte ihm, das ist Bathseba, die Tochter Amiels, die Frau des Hethiters Uriah. Darauf schickte David Boten zu ihr und ließ sie holen. Sie kam zu ihm, und er schlief mit ihr. Sie hatte sich gerade von ihrer Unreinheit gereinigt. Dann kehrte sie in ihr Haus zurück. Die Frau war aber schwanger geworden und schickte deshalb zu David und ließ ihm mitteilen, ich bin schwanger. Darauf sandte David einen Boten zu Joab und ließ ihm sagen, schick den Hethiter Uriah zu mir. Und Joab schickte Uriah zu David. Als Uriah zu ihm kam, fragte David, ob es Joab und dem Volk gut gehe und wie es mit dem Kampf stehe. Dann sagte er zu Uriah, geh in dein Haus hinab und wasch dir die Füße. Uriah verließ das Haus des Königs und es wurde ihm ein Geschenk des Königs nachgetragen. Uriah aber legte sich am Tor des Königshauses bei den Knechten seines Herrn nieder und ging nicht in sein Haus hinab. Man berichtete David, Uriah ist nicht in sein Haus hinabgegangen. Darauf sagte David zu Uriah, bist du nicht gerade von einer Reise gekommen? Warum bist du nicht in dein Haus hinuntergegangen? Uriah antwortete David, die Lade und Israel und Juda wohnen in Hütten, und mein Herr Joab und die Knechte meines Herrn lagern auf freiem Feld. Da soll ich in mein Haus gehen, um zu essen und zu trinken und bei meiner Frau zu liegen? So wahr du lebst und so wahr deine Seele lebt, das werde ich nicht tun. Darauf sagte David zu Uriah, bleib auch heute noch hier, morgen werde ich dich wegschicken. So blieb Uriah an jenem Tag in Jerusalem. Am folgenden Tag lud David ihn ein, mit ihm zu essen und zu trinken, und machte ihn betrunken. Am Abend aber ging Uriah weg, um sich wieder auf seinen Lager bei den Knechten seines Herrn niederzulegen. Er ging nicht in sein Haus hinab. Am anderen Morgen schrieb David einen Brief an Joab und ließ ihn durch Uriah überbringen. Er schrieb in dem Brief, stellt Uriah nach vorn, wo der Kampf am heftigsten ist. Dann zieht euch von ihm zurück, sodass er getroffen wird und den Tod findet. Joab hatte die Stadt beobachtet, und er stellte Uriah an einen Platz, von dem er wusste, dass dort besonders tüchtige Krieger standen. Als dann die Leute aus der Stadt einen Ausfall machten und gegen Joab kämpften, fielen einige vom Volk, das heißt von den Kriegern Davids. Auch der Hethiter Uriah fand den Tod. Als die Frau Urias hörte, dass ihr Mann Uriah tot war, hielt sie für ihren Gemahl die Totenklage. Sobald die Trauerzeit vorüber war, ließ David sie zu sich in sein Haus holen. Sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Dem Herrn aber missfiel, was David getan hatte.
Die Geschichte von David und Bathseba im zweiten Buch Samuel war das. Sex and Crime in der Bibel, so umschrieb einmal ein evangelischer Pfarrer im Rahmen eines Bibelgesprächs, unter anderem diese Episode hier. Herr Dr. Fleischer, das Verhalten Davids kann man ja durchaus als kriminell umschreiben. Es ist ja hier Ehebruch mit Auftrag einer grob fahrlässigen Tötung, oder?
Mindestens. Also ich würde immer sagen, es geht um Ehebruch, es geht fast um eine Form der Vergewaltigung. Zumindest erfahren wir nicht, dass die Bathseba darauf aus war, zu David zu kommen. Und es geht letztlich um Auftragsmord.
Allerdings ist ja Bathsebas Mann Uriah ein recht zäher Brocken. Und das ausgerechnet durch sein rechtschaffenes Verhalten. Ist das hier in dieser Erzählung etwa Absicht?
Selbstverständlich. Der Ehemann ist ja zudem auch noch Ausländer. Ausdrücklich wird gesagt, er sei Hethiter. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern es ist so gemeint, der, von dem man gar nicht erwarten würde, dass er gemäß der Tradition und dem Ethos des Gottes Israels folgt, genau der lebt seinen Glauben. Und der, von dem man die Vorbildhaftigkeit erwarten würde, David, versagt darin. Es geht also darum, deutlich zu machen, der große David, auch wenn er hinterher ein Großer ist, war trotzdem keineswegs ein Übermensch, der nicht auch Flecken gehabt hätte. Spannend ist übrigens, dass diese offensichtlich vielleicht eher realistische Sicht auf David, dass er erstmal ein sehr normaler Mensch war, auch mit Flecken in seiner Geschichte, dass dieses Bild sich hinterher geändert hat. Man tat sich schwer damit. Das Buch Chronik erzählt auch noch einmal die Geschichte Davids und lässt solche Passagen, in denen David in ein weniger gutes Licht gerät, von vornherein weg. Es will den fleckenlosen Helden.
Also eine Art bereinigte Geschichte des großen David.
Für Uriah ist zu sagen, sein Name ist Programm. Es heißt zu Deutsch, mein Licht ist Yahweh, mein Licht ist der Herr. Und genau als solcher erweist sich Uriah, indem er von David ja aus dem Feld geholt wird. David hofft, dass er, Uriah, mit seiner Frau Bathseba über Nacht zusammenkommt, damit David dann dem Uriah das eventuell entstehende Kind unterschieben kann. Und Uriah sagt, wie kann ich mich mit meiner Frau des Nachts amüsieren, während meine Soldaten draußen im Kampf leiden und kämpfen müssen? Das tue ich nicht. Und er bleibt auf der Straße liegen, sodass jeder sehen kann, er war nicht bei Bathseba.
Letzten Sonntag hatten wir die Geschichte von Juda und seinen Söhnen, wo die ersten beiden gestorben sind, weil sie dem Herrn missfielen. Und vergleichen wir jetzt mal das Verhalten der Söhne des Juda mit dem von Davids Vorgehen jetzt in dieser Episode. Das müsste ja dem Herrn eigentlich weitaus mehr missfallen. Aber warum stirbt David nicht, sondern stattdessen später sein Sohn?
Wenn der David sterben würde, wäre einerseits durchaus nachvollziehbar, wäre aber die Logik der Erzählung insgesamt kaputt. Denn es geht ja gerade darum, wie Gott seine Geschichte mit den Menschen, auch mit solchen Menschen, die auch Sünder sind, trotzdem weiterschreibt. Denn Tod trifft jetzt hier eben das neugeborene Kind, was den David sehr viel mehr mitnimmt, als wenn er selbst gestorben wäre. Was man daran sieht, dass er in dem Augenblick, wo er merkt, dass das Kind krank wird, alles tut, um es am Leben zu erhalten, dann allerdings aufgibt, als das Kind doch stirbt.
Ehebruch ist im Alten Testament kein Kavaliersdelikt. Frauen wurden sogar dafür gesteinigt. Und was Jesus von dieser Regelung hält, das hören wir gleich im Johannesevangelium. Vorher gibt es noch etwas Musik dazu, und zwar von Hector Berlioz, eine etwas, ich sag mal, weltliche Angelegenheit, die nicht unbedingt Bezug auf den biblischen Text legt. Aber wo liegt hier die Verknüpfung zu dem, was wir gleich behandeln werden, Herr Dr. Fleischer?
Die Symphonie Fantastique von Hector Berlioz ist ja ein großes Fantasiegemälde, kann man sagen, in dem der Held seine Visionen von Liebe hat, aber auch von dem, was nicht klappt. Und es gibt schließlich auch die Vision von einer Hinrichtung. Und das wäre jetzt das verbindende Element hier zu der Vision der Menschen, die die Frau vor Jesus zerren und wollen, dass sie unbedingt hingerichtet wird, dass sie gesteinigt wird. Und diese Gewaltfantasie letztlich, die bringt Hector Berlioz in seinem Gang zum Hochgericht auf dramatische Weise in Musik. Sei übrigens schon zum Text von Johannes auch gesagt, es verwundert, dass nicht auch der zugehörige Ehebrecher mit vor Gericht geschleppt wird. Nach dem Gesetz würde er genauso gesteinigt werden.
Frauen und Männer, die die Ehe brechen, werden gesteinigt. So schreibt es das Gesetz des Mose vor. Jesus wird mit einer solchen Situation konfrontiert. Hören wir also aus dem Johannesevangelium, das 8. Kapitel, die Verse 1 bis 11.
Aus dem Johannesevangelium. In jener Zeit ging Jesus zum Ölberg. Am frühen Morgen begab er sich wieder in den Tempel. Alles Volk kam zu ihm. Er setzte sich und lehrte es. Da brachten die Schriftgelehrten und die Pharisäer eine Frau, die beim Ehebruch ertappt worden war. Sie stellten sie in die Mitte und sagten zu ihm: Meister, diese Frau wurde beim Ehebruch auf frischer Tat ertappt. Mose hat uns im Gesetz vorgeschrieben, solche Frauen zu steinigen. Nun, was sagst du? Mit dieser Frage wollten sie ihn auf die Probe stellen, um einen Grund zu haben, ihn zu verklagen. Jesus aber bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie hartnäckig weiterfragten, richtete er sich auf und sagte zu ihnen: Wer von euch ohne Sünde ist, werfe als erster einen Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie seine Antwort gehört hatten, ging einer nach dem anderen fort, zuerst die Ältesten. Jesus blieb allein zurück mit der Frau, die noch in der Mitte stand. Er richtete sich auf und sagte zu ihr: Frau, wo sind sie geblieben? Hat dich keiner verurteilt? Sie antwortete: Keiner, Herr. Da sagte Jesus zu ihr: Auch ich verurteile dich nicht. Geh hin und sündige von nun an nicht mehr.
Eine bekannte Passage aus dem Johannesevangelium, die immer wieder gerne angeführt wird, wenn es um Barmherzigkeit geht. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, ist heute sicherlich auch ein geflügeltes Wort. Will Jesus, wenn es um die Verurteilung und Vollstreckung geht, fünfe gerade sein lassen, Herr Dr. Fleischer?
Ja, darum geht es letztlich. Oder genauer gesagt, er will eine bestimmte Sichtweise, wie mit Versagen des Menschen umgegangen wird, ad absurdum führen, will aufzeigen, wohin das eigentlich führt, wenn man meint, da, wo einer versagt, ist immer gleich Todesstrafe angesagt. Es geht ja nicht darum, zu sagen, alle machen alles richtig, aber diese Perikope will deutlich machen, das endgültige Ende darf kein Mensch gegenüber einem anderen setzen, nur weil er sich in irgendeiner Weise verfehlt hat. Und das macht Jesus dadurch deutlich, dass er eben den Menschen vor Augen führt: Wenn ihr in solcher Härte in diesem Fall vorgehen wollt, lässt sich bestimmt auch ein Grund finden, wo man einen jeden von euch steinigen könnte.
Das heißt, bei einer etwas weniger härteren Bestrafung hätte Jesus vielleicht anders reagiert?
In gewisser Weise ja. Wobei es hier nicht um das Maß der Bestrafung unterhalb der Todesstrafe geht, sondern entscheidend ist zunächst einmal eine Ablehnung der Rigorosität. Es ist interessant, dass in der neueren Exegese die Frage sich stellt, ob dieser Text überhaupt in das Johannesevangelium hineingehört oder nicht erst entwickelt worden ist in einer etwas späteren Zeit, also in der Zeit der ganz frühen Kirche bereits, in der es möglicherweise solch harte Bestrafungspraktiken gab. Und aus dem, was man von Jesus erfährt in den Evangelien, hat man hier eine Geschichte niedergeschrieben, die sich gegen solche harten, tatsächlich praktizierten Maßnahmen wendet und eben dann tatsächlich auch Barmherzigkeit einfordert.
Um harte praktizierte Maßnahmen geht es ja auch gerade, wenn es um den Sakramentenempfang geht bei wiederverheiratet Geschiedenen. Gerade diese Textstelle wird ja auch sehr häufig angeführt. Am Ende sagt Jesus zu der Frau aber auch, dass sie von jetzt an nicht mehr sündigen solle. Was heißt das denn vielleicht konkret auf die heutige Situation bezogen? Kann sie jetzt weitergehen und so weitermachen wie bisher und nur, dass sie nicht mehr mit dem Nächsten die Ehe bricht? Oder was bedeutet das konkret, diese Aufforderung am Ende des Textes?
Wahrscheinlich ist es auch überzogen, jetzt aus diesem Text dann weitere Rechtssätze abzuleiten. Aber klar ist tatsächlich, dass Jesus sagt, dass der Vorwurf, der der Frau gemacht wird, die Ehe gebrochen zu haben, der steht im Raum und der ist Sünde. Ehebruch ist nicht einfach eine Bagatelle. Wobei zu sehen ist, was bedeutet Ehebruch in der damaligen Zeit? Der Ehebruch wird verstanden als ein Herausbrechen oder Herausgehen, je nachdem von welcher Seite aus gesehen, aus dem Lebenshaus Familie. Hier wird ein Mann, der auf seine Frau setzt oder eine Frau, die auf ihren Mann setzt, von ihrem Partner verlassen. Kinder verlieren ihre Mutter oder ihren Vater, die sich woanders hin orientieren. Der Schutzraum, den Familie darstellen soll, ist damit aufgebrochen. Und das Lebenshaus funktioniert nicht mehr so, wie es sollte. Nach biblischer Vorstellung ist aber die Familie sozusagen eine Widerspiegelung des großen Lebenshauses Schöpfung im Kleinen. Sie spiegelt auch wieder das, was Gott seinem Volk Israel geschenkt hat, indem er Land gegeben hat, dass sie leben dürfen. Und weshalb eben auch dann das Thema Ehe Gegenstand der 10 Gebote ist, immer geht es darum, letztlich Leben zu sichern und Ausbruch aus diesem Gefüge ist letztlich dann Sünde. Deswegen sagt Jesus sehr wohl, letztlich kehr zurück in deine Familie.
Ein heikles Thema, über das gerade im Vorfeld der Familiensynode sehr kontrovers, vor allem auch bei uns in Deutschland, diskutiert wird. Jesus predigt an dieser Stelle von Barmherzigkeit. Doch ab wann man die Ehe bricht, da setzte er zum Beispiel im Matthäusevangelium die Hürde sehr niedrig an. Wie niedrig, dazu kommen wir gleich zu sprechen. Vorher haben wir noch etwas Musik, die auch schon auf den nächsten Text hinweist, nämlich aus einer italienischen Oper. Herr Dr. Fleischer, was ist das für eine Musik?
Das mag jetzt alle überraschen. Wir kommen in eine Musik der Opernwelt hinein, die Oper Tosca von Giacomo Puccini. Und hier geht es da vor allen Dingen aber auch darum, wie eine der Hauptfiguren, der Maler Cavaradossi, im Grunde fasziniert ist vom Bild seiner Geliebten, sodass er dann eine Madonna mit den Gesichtszügen seiner Geliebten malt und dieses Bild betrachtet. Es geht also um das Thema, was passiert, wenn ich eine Frau erblicke, welche Gefühle setzt das frei? Das wird uns ja gleich beschäftigen bei der Frage, wann beginnt der Ehebruch? Schon der Blick kann unter Umständen den Anfang bilden.
Domradio, Sie hören die Sendung Bibel. Soeben war das ein Abschnitt aus der Oper Tosca von Giacomo Puccini. Wer kennt das nicht? Sommer, Sonne und knappe Kleidung. Da fällt auch schon mal der Blick auf das eine oder andere Körperteil unserer Mitmenschen. Was Jesus dazu sagt? Hören wir nun aus Matthäus, das 5. Kapitel, die Verse 27 bis 30.
Aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit sagte Jesus zu der Menge: Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt.
Wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen, sagt Jesus im 5. Kapitel des Matthäusevangeliums. Herr Dr. Fleischer, ist jetzt jeder Mann, der einer Frau auf gewisse Körperteile schaut, schon ein Ehebrecher?
Wir müssen ein bisschen differenzierter hingucken. Wir befinden uns mit Matthäus 5 in den sogenannten Antithesen. Das sind alles Worte, die beginnen, ich aber sage euch. Und man meint oft, Jesus wolle hier irgendwie die Tora, das Gesetz des Mose, ändern, als wollte er sich dem Judentum entgegenstellen, was Neues aufstellen. Dem ist ja nicht so. Das Thema ist eigentlich, was ist mit diesen alten Geboten, die vor allen Dingen in Büchern Exodus und Deuteronomium nachzulesen sind, von Gott her gemeint. Das heißt, Jesus will sie ihrem eigentlichen Sinn wieder zuführen. Und er will es deshalb, weil die Praxis mittlerweile darauf hinausläuft, diese Gebote auszuhöhlen. Das heißt, Menschen fragen immer ganz genau, was ist denn verboten? Und wenn ich das genau weiß, dann weiß ich und alles andere darf ich. Und gegen eine solche Sichtweise wendet sich Jesus vor allen Dingen dann, wenn sie dann auch noch sagen, und das, was verboten ist, das muss man härtest bestrafen. Todesstrafe ist immer das Beste. Und Jesus fragt zurück, wo nimmt eigentlich das Vergehen, das hier angesprochen wird, oder genauer gesagt, wo nimmt die Sünde, um die es hier geht, ihren Ausgangspunkt? Die Sünde fängt eben nicht erst an, wo ich jemanden umbringe, sondern wo ich anfange, über einen anderen schlecht oder von ihm neidisch zu denken. Und der Ehebruch beginnt nicht erst da, wo ich mit einer anderen Frau oder einem anderen Mann im Bett liege, sondern er beginnt oft bei den Blicken, wo ich begehrend, wie das so schön im Alten Testament heißt, auf jemanden blicke, der nicht mein Partner ist, sondern der Partner eines anderen.
Gut, der Beginn liegt im Herzen, im Inneren, aber Jesus wird ja relativ schnell aktiv, wenn es darum geht, sich doch von gewissen Dingen zu trennen. Ob es nun die Gedanken seien, hier wird es ja auch auf Körperteile übertragen. Wir haben eben in dem Evangelium mehr gehört, er lässt eher Milde walten. Hier verschärft er die Gesetze. Ist das ein Widerspruch zu dem Text von eben?
Auch nur, um den Gegnern oder dem Gegenüber nochmal deutlich zu machen, in welcher Logik sie sich befinden. Es geht nicht darum, wirklich zum Abhacken von Körperteilen, Ausreißen von Augen im wörtlichen Sinne hinzuführen, sondern deutlich zu machen, wenn ihr wirklich sozusagen beim Endergebnis, also dem vollzogenen Ehebruch, dem wirklich begangenen Mord, immer gleich die Todesstrafe fordert, dann müsste man auch schon gleich bei den Vorstufen entsprechende Maßnahmen ergreifen. Damit will er aber nur deutlich machen, auf die achtet ihr aber gar nicht. Fangt schon mal an, darauf zu achten. Und um so etwas erstmal ins Bewusstsein zu holen, wird hier wohl eher mit rhetorischen Mitteln, tatsächlich natürlich schon zu groben Klötzen gegriffen, aber wie das so oft bei Menschen ist, sie fangen erst an nachzudenken, wenn man wirklich mit radikalen Mitteln kommt, wenn man es sanft und seicht sagt oder wenn man versucht, es lang zu erklären, hören sie erst gar nicht zu.
Grobe, ja, rhetorische Mittel, die allerdings dann auch in manchen Zeiten dann auch zu groben Handlungen geführt haben. Die Verstümmelung von Gliedmaßen war im Mittelalter und ist ja auch zum Teil heute noch als Strafe gebräuchlich. Ist das tatsächlich eine solche wörtliche Interpretation solcher Texte hier?
Das hat sicherlich teilweise, zumindest wenn wir jetzt mal im christlichen Bereich bleiben, sonst müssten wir auf andere Traditionen blicken, Hat sowas wahrscheinlich schon einen Hintergrund, ist das ein Hintergrund, dass man solche Passagen eben wortwörtlich gelesen hat? Um dem entgegenzuwirken, hat schon in den 90er Jahren ein wichtiges Dokument der päpstlichen Bibelkommission festgehalten, viele Zugänge zu den biblischen Texten im Sinne der Auslegung sind möglich, einer nicht. Das ist der fundamentalistische, der einfach ohne weiteres Reflektieren wortwörtlich den Satz nimmt und versucht, in die Praxis umzusetzen. Dann würde man natürlich bei so etwas landen, aber man kann ziemlich sicher sein, hier wird nicht zu solchem Tun aufgefordert.
Also eine ganz klare Distanz der römisch-katholischen Lehre zur fundamentalistischen Auslegung der Bibeltexte. Mit einer kontrovers diskutierten Thematik sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Herzlichen Dank, Herr Dr. Fleischer, für Ihre sachkundigen Ausführungen zu den zum Teil doch recht sperrigen Texten. Und mit dem Thema Ehebruch kommen wir nun allmählich in den Bereich der Sexualität. Was die Bibel dazu zu bieten hat, das erfahren Sie am nächsten Sonntag, an den nächsten beiden Sonntagen, wenn es wieder heißt Domradio Bibel, Erkundungen, Erklärungen, Vertonungen. Am Mikrofon verabschiedet sich Herr Hendrik Stehens. Schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.